Er ist wahrhaftig auferstanden. Eins der schönsten Antworten auf eine Frage. Wobei, das ist ja keine Frage, das ist ja ein gegenseitiger Zuspruch. Und ich freue mich, dass ich das live hier vor Ort mit den wenigen, die zugelassen sind, das darf, aber auch ganz viel mit euch zu Hause. Mein Name ist Bernd Kortmann und ich bin noch ungefähr 28 Tage, 26 Tage der zweite Pastor dieser Gemeinde. Da schlägt schon ein großer Tropfen Wehmut mit, aber auch Vorfreude auf das, dass ihr dann den Manuel als 100% Pastor mitbekommen könnt. Und dann wird der Manuel endlich voll in seiner Position aufgehen, weil als er mich letztens anrief, begrüße er mich mit den Worten, na Junior Pastor. Und dann habe ich gesagt, wie geht's dir denn, Seniorenpastor? Das hat ihn ein bisschen gefoppt, aber das war auch von mir so spaßig gemeint. Er kann jetzt auch bald dann Teil in sich tragen, der Junior-Pastor ist. Das ist so schön. Und in der kurzen Zeit, die ich hier sein durfte, habe ich einiges erlebt. Und vielleicht sitzt du zu Hause und hast mich noch gar nicht so erlebt, vielleicht bist du gar nicht Teil dieser Gemeinde, vielleicht hast du jetzt durch Corona auch irgendwie einen Anschluss gefunden und du kennst mich gar nicht und hast mich gar nicht kennengelernt. Da muss ich dir sagen, das tut mir leid, weil ich liebe es, Menschen kennenzulernen, die gemeinsam mit mir auf dem Weg dahin sind, dieses Kreuz in den Mittelpunkt zu stehen und all das, was darum passiert ist und all das, was wir an Ostern feiern. Aber es wird auch Zeiten danach geben. Und es wird auch Zeiten geben, wo wir uns vielleicht über den Weg laufen. Und allerspätestens kann ich jedem, der das sieht und jedem, der mich sieht, sagen, allerspätestens sehen wir uns in der Ewigkeit, wo wir auf ewig fröhlich und frohlocken sind und wirklich diese Freude dauerhaft erleben. Nicht nur an so besonderen Tagen wie heute. Und für mich ist es ein Vorrecht, zum Schluss meines Dienstes hier nochmal an Ostern predigen zu können. An einem meiner persönlichen Lieblingstage. Und damit meine ich nicht nur den Ostersonntag, sondern diese gesamten Ostertage. Diese gesamten Tage, die bewusst die Stärken und die Schwächen eines Menschen, eines Gottes offenbaren und wo wir teilhaben. Ja, wo er uns teilhaben lässt an dem, was wir erleben können, wofür er das gemacht hat. Und ich liebe diesen Spruch, womit die Susanne eingestiegen ist. Die Frage, der Herr ist auferstanden. Und die Gemeinde antwortet, ich weiß nicht, vielleicht hast du das zu Hause gar nicht so gehört. Ja, dann kannst du das für dich nochmal sagen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist so schön. Das ist so. Das hat so eine Strahlkraft in sich und ich liebe das. Ich finde das genial, wenn wir uns das so zusagen können. Und ich finde auch die Arten und die Weisen, wie man diesen besonderen Tag, diesen Ostersonntag, diesen Auferstehungstag, wie man den begehen kann. Da wurden wir im letzten Jahr und in diesem Jahr ziemlich eingeschränkt. Das ist schade. Normal ist es so, wenn ich biblischen Unterricht mache, dass wir gemeinsam mit den BU-Teens zu einem Ostergarten in der Nähe fahren, wo sich eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft vorbereitet und die letzten Tage Jesu bis hin zur Auferstehung einfach mal visuell und akustisch wahrnehmen können. Das ging nicht. Ich glaube, letztes Jahr gab es noch eine Veranstaltung von so einem Ostertag, das gerade noch ging und dann war es aber auch wieder vorbei. Oder so schöne Zeremonien wie eine Ostermesse. Ich weiß nicht, wer das schon mal mitgemacht hat. Mitten in der Nacht aufstehen und in eine wunderschöne, sakrale alte Kirche und dann diese Momente bis hin zu dem Licht, was in diese dunkle Kirche kommt, in der Kerze und dann werden Kerzen angezündet, durch die Reihen gegeben und man hat diesen Auferstehungsmoment präsent. Man hat dieses Gefühl von, das Licht ist auferstanden. Das ist so schön und es gibt so viele verschiedene Art und Weisen, wie man diesen Tag besonders feiern kann. Ich glaube, was allen fehlt, jetzt bin ich nicht der Frühstücker, aber was allen fehlt, ist so ein Osterbrunch. So, wo man dann diese Freude gemeinsam teilen kann, jeder bringt was mit. Ich habe das in verschiedensten Kirchen und Gemeinden miterleben dürfen. Das ist so schön, wenn du mit vielen Christinnen und Christen da sitzt und einfach Gemeinschaft haben kannst und diesen Freudentag, dieses Fest feiern kannst, diese Liebe teilen kannst, die uns widerfahren ist, gerade an Ostern. Und im Vorfeld dieses Gottesdienstes habe ich schon ein schönes Gespräch geführt, was einen Teil aufgreift von dem, was aber anders ist oder was in unserer Zeit gerade ähnlich ist, wie als das erste Osterfest geschehen ist. Der Wim hat da am Freitag, an Karfreitag, schon drüber gepredigt, dass diese Verhältnisse von damals genauso wie das oder ähnlich wie die Verhältnisse von heute sind. Es war kein großes Brimborium um diese Tage. Ja, da war ein großes Trauerfest. Und wir leben auch in einer Art großen Traurigkeit über die Umstände, über die Menschen, die wir verlieren, über die Menschen, die wir nicht besuchen können. Wir familiär gerade ganz persönlich unseren Vater nicht besuchen können, der aufgrund vom Schlaganfall im Krankenhaus liegt. Das ist so schwierig, aber wie dankbar bin ich für soziale Medien und wie dankbar bin ich für jede Pflegekraft, weil die ermöglichen uns gerade, dass wir täglich mit ihm einen kurzen Videochat machen können, dass wir ihn kurz sehen können, dass er sich ein bisschen artikulieren kann, so gut es gerade geht, aber dass wir einander sehen können. Das ist so was Besonderes. Und das erste Ostern, dieser erste Karfreitag, der erste Karsamstag, also der Schabbat, das waren ruhige Trauerfeste. Das waren geprägt von Hoffnungslosigkeit. Und wenn wir die Geschichte von der Susanne, die Susanne gerade vorgelesen hat, aus der Bibel weiterlesen, dann war auch dieser Auferstehungssonntag nicht sofort, wow, alles super genial, sondern die Frauen, die das erleben durften, die waren erfüllt. Die waren von Ehrfurcht erfüllt, die waren von Trauer erfüllt, die waren von Hoffnungslosigkeit bis hin zur Hoffnung. Die hatten auf einmal eine ganze Gefühlsexplosion und gehen dann mit der schlussendlichen Freude zu den Jüngern und werden fast wie vom Kopf gestoßen, als ob es nicht wahr sein kann, das, was Christus ihnen vorher gesagt hat, ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Sie haben es nicht geglaubt, also es war irgendwie auch Ratlosigkeit da. Und erst danach hat es so langsam Fahrt aufgenommen. Und deswegen können wir in der Rückschau diese Freude miteinander teilen. Und können sagen, dieser Tag ist wunderbar, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass dieser Tag von Gefühlschaos geprägt war. Ganz früh morgens hin, Christus gesehen, das Grab ist leer und dann zu den Jüngern und sie glauben einem nicht. Ein bisschen auf die Frage, sie glauben einem nicht, kommen wir im Laufe dieser Predigt zurück. Was ist so besonders? An Ostern haben wir dieses besondere Gefühl der Gemeinschaft und wir wünschen uns das. Deswegen machen wir gemeinsame Zeremonien. Deswegen treffen wir uns ganz besonders an Karfreitag und vielleicht sogar in anderen Gemeinden auch noch am Gründonnerstag und feiern das Abendmahl zusammen oder das Pessach. Und dann an Ostersonntag vielleicht ein Osterbrunch oder diese besondere Messe gepaart mit der Gemeinschaft. Und das ist das Schöne. Ich liebe die Gemeinschaft und diese Einheit, die entstehen kann, wenn wir uns mal in anderen Kirchen und Gemeinden umschauen und wenn wir uns mit Geschwistern eins machen. Ganz besonders fand ich das schön von der Aktion Deutschland betet gemeinsam, die am Mittwochabend wieder lief, wo der Bischof Juli aus Württemberg von der versöhnten Verschiedenheit sprach. Was für 2 starke Worte, versöhnte Verschiedenheit. Ja, wir sind verschieden. Der eine braucht dieses Zeremonielle gar nicht, dieses Sakrale, erlebt dieses Freie, erlebt es, in einem freien Haus zu sein wie hier, wo man mitgestalten kann, wo man auch mal die Wände neu streichen kann, neue Stühle, neue Deckenbeleuchtung und was auch immer. Und der andere liebt dieses Sakrale, der liebt dieses Heilige. Wenn der in den Gottesdienst kommt oder sie, dann wird erstmal innegehalten, stillgestanden, vor Gottes Thron gekommen und sich dann hingesetzt. Und dann sind da diese harten Kirchenbänke, die einem sagen, du bist nicht hier aufgrund von sei lässig, sei locker, sondern zur Ehre Gottes. Und so gibt es viele verschiedene Aspekte, warum Menschen in verschiedenen Glaubensadern, würde ich es mal sagen, leben. Und trotzdem hat Christus die letzte Zeit seines Dienstes darauf verwendet, auch zu lehren, gerade und zu beten über die Einheit in Kirchen und Gemeinden. Und deswegen fand ich diesen Ausspruch total toll, diese versöhnte Verschiedenheit. Wenn ich mich diesen, oder wenn mein Kalender mich daran erinnert, dass in den nächsten Tagen Ostern ist, weil ich habe das nicht immer auf dem Schirm, muss ich ehrlich gesagt sagen, dann kommt auf einmal ein ganz großer Schwall von Eindrücken vor meinem inneren Auge. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an Ostern denkt. Wenn ihr Ostern vor Augen habt, dann kommen da bei mir solche Bilder wie, was hat Jesus denn in den Tagen vorher gelehrt? Was hat er weitergegeben? Was hat er uns mitgegeben? Was hat er vor allem besonders seinen Jüngern mitgegeben? Und dann kommen mir so Schlagwörter wie die Begegnung, die er geschaffen hat. Den Jubel, den er empfangen hat, als er am Palmsonntag nach Jerusalem eingezogen ist. Aber auch den Feinden, denen er begegnet ist, die ihn wirklich angefeindet haben. Die Heilung, die er getan hat während seines Dienstes und die Wunder. Und auf anderer Seite aber auch den Streit, den er miterleben musste. Die Streitgespräche, die er geführt hat mit den Pharisäern. Er hat sich ganz besonders den Ausgestoßenen gewidmet. Er hat auch seine Familie geliebt und trotzdem vor den Kopf gestoßen. Und er hat in Liebe gewirkt. Und er hat Versöhnung geschaffen. Und in allem die Einheit in den Mittelpunkt gestellt. Das sind so Schlagwörter, die mir kommen, wenn ich dran denke, was ist vor Ostern alles passiert. Und dann kommt dieser Tag. Dann kommt dieser Bruch gefühlt in der Geschichte am Karfreitag. Und da hat der Wim am Freitag schon echt cool drüber gepredigt. Diese Hoffnungslosigkeit und trotzdem Hoffnungslosigkeit und Sieg vereint an einem Tag. Dieses Niedergeschlagene. Jetzt ist unser Herr und Erlöser am Kreuz gestorben. Und was sie nicht gesehen haben im ersten Moment, und in dem Moment hat er den Tod besiegt. Und heute feiern wir diese Auferstehung. Ich frage mich, oder beziehungsweise es war ja auch in den letzten Tagen häufiger in den Medien, und ich weiß nicht, wie du dich in der Bibel auskennst, da ist die Frage aufgekommen, was ist eigentlich an diesem Schabbat, an diesem Samstag? Ja, heute nennen wir ihn Kar-Samstag. Was ist da eigentlich passiert? Warum feiern wir eigentlich nicht den Kar-Samstag, wo Jesus im Totenreich war und den Menschen den Weg zur Buße gezeigt hat? Im Hebräerbrief gibt es dazu später im Laufe der Predigt eine besondere Stelle, wo Gottes Gnade und Geduld rüberkommt, weil er eben auch ins Totenreich geht. Zu denen, die sich ja vor zig von Jahren, Jahrhunderten von Jahren noch nicht für ein Leben mit Christus entscheiden konnten. Da hat Gott nochmal ganz klar gemacht für mich an diesem Kar-Samstag, da wurde Vergangenheit mit Zukunft in der Gegenwart versöhnt. Wieder diese Versöhnung, wieder dieses Gemeinschaftsstiftende. Und das Schöne ist, wir dürfen ja auch mit bunten Blumensträußen, mit Dekoration, wir dürfen mit dem, wie wir kommen, mit welcher Haltung wir kommen, mit welchem Ausspruch wir kommen, mit welchem Zuspruch wir kommen, dürfen wir in Fröhlichkeit auch ein Stück weit diesen Karfreitag feiern, auch den Karsamstag und natürlich auch diesen Ostersonntag. Und das machen wir trotzdem alles in der Rückschau. Und im Römerbrief steht dazu auch was, wo Paulus was in Form dieser Rückschau auf diesen Tag, auf diese Begebenheit und all das, was Christus vollbracht hat, tut. Römer 3, die Verse 20 bis 26. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Ein Weg in Übereinstimmung, in Klammern Versöhnung, mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerecht werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Wir schauen voller Dankbarkeit auf dieses besondere Ereignis zurück. Wir schauen voller Dankbarkeit auf diese Tage zurück, wo Jesus gelitten hat, wo diese Einsamkeit da war, wo diese Kraftlosigkeit da war und wo der Sieg errungen wurde. Und wir singen und jubeln, das haben wir gerade getan und das tun wir nach der Predigt weiter. Und das tun wir auch im Alltag. Wir jubeln nicht nur durch Lieder, sondern auch durch unsere innere Haltung, durch das, was uns ausmacht. Jubeln wir Jesus zu und feiern seine rettende Heilstat, seine Heilstat am Kreuz. Und wir können auf all das blicken, was in den Ostertagen ganz besonders an diesem Kreuz passiert ist, ganz besonders da passiert ist, was wir feiern. Was ist mit denen, die diese Botschaft nicht kennen? Was ist mit denen, die diese Botschaft bewusst ablehnen? Oder was ist mit denen, die dieses ganze Geschehnis hinterfragen? Wir sind in voller Freude, weil wir den Erlöser in uns tragen, weil wir erfüllt sind von seiner Herrlichkeit. Aber was ist mit den Menschen, die sich auf diesen Osterhasen stürzen, die es feiern, dass Eier versteckt werden können? Was ist mit den Menschen? Wie helfen wir ihnen? Was ist unser Auftrag, ihnen diese Freude zu bringen, die gerade an Ostern uns ja fast schon explodieren lässt? Wie begegnen wir ihnen und zeigen ihnen die Freude, die Fröhlichkeit dieser Tage, die sogar so stark sind, dass fast in jedem Bundesland, glaube ich, an diesen Tagen Feiertage sind und darum sogar Osterferien, das heißt sogar Zeit für Familien, Zeit, um diese Tage zu genießen. Wie zeigen wir ihnen das? Auf der einen Seite müssen wir ihnen das ehrlich, kurz und prägnant sagen können, dass sie verloren gehen. Dass diese Tage dafür da sind, dass Schuld weggewischt wird und weggenommen wird. Weil da in dem Bibeltext steht, alle Menschen haben diese Tat Gottes gebraucht. Ja, alle haben das verfehlt, was Gott für gerecht erklärt hat. Keiner ist in Gottes Augen gerecht geworden. Aber wie schaffen wir es, diese Botschaft in Liebe und Wahrheit, in Versöhnung den Menschen mitzugeben? Wie schaffen wir das? Ich finde, es gibt wenig Tage, wo wir so viel Kraft aus diesen besonderen Tagen schöpfen können, wie zum Beispiel an den Ostertagen. Ja, Weihnachten ist auch so ein besonderes Fest, wo wir in das Evangelium bringen können und sagen, heute ist euch der Retter geboren. Aber gerade an den Ostertagen können wir auch feiern und ihnen sagen, heute feiern wir diese Heilstat Jesu Christi. Heute feiern wir, warum er an Weihnachten gekommen ist. Heute feiern wir, warum es nötig war, dass er kommen musste. Und wir in der westlichen Welt, wir haben häufig ein anderes Verständnis von Schuld oder von Unrecht oder von Gerechtigkeit. Das macht es uns, ich finde auch mir selber, so schwer, in dieser Gesellschaft dieses Bild von Gerechtigkeit, Heiligkeit, von Sünde und Schuld weiterzugeben, weil wir versuchen uns selber zu rechtfertigen. Wenn wir doch das eine tun, das Gute, diese eine gute Tat am Tag, dann kann uns doch nichts Schlechtes angerechnet werden. Oder das Schlechte, was wir tun, das wiegt doch nicht so schwer wie das Gute, was wir machen. Da wird in Form der Justitia Ja, wird abgewogen. Ich habe doch so und so viel Gutes getan, das wiegt doch mehr als das bisschen, was ich schlecht. Also die Steuererklärung da, diesen falschen Haken, das ist nicht schlimm. Mit einem gefälschten Zehner zu bezahlen, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Das tut doch dem so und so gar nicht weh. Zu lügen, wenn man was macht, das ist doch gar nicht so schlimm. Und wir haben Ausreden um Ausreden, um uns zu rechtfertigen. Und das macht es manchmal so schwer. Und da ist es für mich der Auftrag an mich und an uns, einen Punkt zu finden, wie können wir einhaken. Und der einfachste und trotzdem herausforderndste Punkt, gerade an diesen Tagen, ist Gottes Liebe. Und das nicht in Form des Wortes Liebe, das wir kennen, sondern dieses Agape. Wenn du vor einem Monat hier warst, da habe ich drüber gepredigt, oder wenn du es online geschaut hast, da ging es ganz bewusst um dieses Wort Agape, um diese Liebe, die alles Beste in dem anderen sucht und sehen will und sich selbst aufgibt für den anderen. Und nur so, wenn wir das in den Blick nehmen, können wir Menschen begegnen. Und dann haben wir auch gerade in dieser Corona-Zeit einen großen Ansatzpunkt gewonnen, finde ich, den wir nehmen können. Was fehlt uns in dieser besonderen Zeit? Uns fehlen Beziehungen. Beziehungen zu Menschen, die wir eigentlich schon nach 5 Minuten wieder leid sind, aber irgendwie wollen wir doch mit ihnen Beziehungen haben. Uns fehlen Beziehungen zu Menschen, die wir schon lange nicht mehr sehen durften, gesehen haben, die sich abgeschottet haben oder die irgendwo eingesperrt leben wollen, weil sie Angst vor irgendwas haben, was häufig auch sehr, sehr berechtigt ist. Aber uns fehlen Beziehungen. Uns fehlt das Umarmen, das Kuscheln, das Miteinander unterwegs sein. Ja, und vielen Menschen fehlt es auch, in Beziehung irgendwo zu sitzen. Vielleicht bei einem Bierchen oder einem Glas Wein, bei einem Glas Cola oder gemeinsam ins Fußballstadion zu gehen. Was auch immer uns fehlt, ist, dass wir Gemeinschaft haben. Und da haben wir einen der wichtigsten Anknüpfungspunkte, wenn es um die Botschaft und die rettende Botschaft, die wir durch Ostern verkündigen wollen, sagen können. Christus ist gekommen, um es uns Menschen zu ermöglichen, wieder in die Beziehung zu unserem Schöpfer zu kommen. Wieder in die Beziehung zu dem zu kommen, der alles geschaffen hat und der es einfach nur wollte, mit uns zu leben. Er gab alles auf, damit wir alles bekommen. Das ist Agape. Und das ist das, was Ostern so schön macht. Dass Christus nicht gekommen ist, um sich selber zu feiern und zu sagen, ja, ich bin jetzt nach 3 Tagen auferstanden, so wie ich es gesagt habe. Viel Spaß, ihr habt jetzt alles, was ihr braucht, macht was Gutes draus. Nein, er ist gekommen, um die Beziehung zwischen seinem Vater und uns Menschen wiederherzustellen, zu versöhnen. Zu versöhnen, Beziehung wiederherzustellen. Wer sehnt sich so sehr nach Beziehung wie Gott? Egal wie sehr du dich nach Beziehung sehnst, egal wie wichtig es dir wäre, heute mit 250.000 oder wie auch immer, wie viele Leuten, dieses Osterfest zu feiern. Es gibt einen, der noch mehr sich nach Beziehung mit dir sehnt. Und das ist der Schöpfer im Himmel. Und dabei sehnt er sich nicht nur in diesem jetzigen Moment nach Beziehung. Und nicht nur nach dir, weil du im Hier und Jetzt lebst, sondern er hat es gemacht, dass er mit den Menschen in der Vergangenheit Beziehung haben wollte. Er will auch mit jedem Menschen, der noch kommt, auf dieser Welt Beziehung haben, bis die Welt irgendwann mal zu Ende ist. Und er will jetzt, also Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Er will jetzt und mit allen Menschen in Beziehung leben. Und deswegen ist Christus als sein Sohn gekommen. Manchen fällt es schwer, an etwas Versöhnendes, Liebevolles wie das Kreuz zu glauben, aber an die fröhliche Veräpplung eines Osterhasens wollen sie gerne glauben. Eines Tieres, das aufgrund von Fruchtbarkeit gefeiert werden soll in alten Riten, aber an die liebevolle Versöhnung des Kreuzes ist für viele schwierig. Ich glaube, wenn wir anfangen, sprachfähiger zu werden. Und das meine ich nicht rein durch Wissen, sondern durch Leben, durch Lebendigkeit. Dass unser Leben ein Ausrufezeichen, ein Zeichen, eine Hilfe wird, um das Blick aufs Kreuz zu gehen, dann können wir das Leben mit Christus schmackhaft machen. Nicht als Illusion, sondern als Fakt. Weil was passiert in unserer Gesellschaft häufig? Menschen, die reich und erfolgreich scheinen und vielleicht auch sind, die sind irgendwie anziehend. Da will man mit Kontakt haben. Und Menschen, die bettelarm sind, die vielleicht auf der Straße leben, da gibt es meines Wissens nicht viele, die sagen, genau so will ich auch mal werden. Das wünsche ich mir. Und wenn wir als Kinder Gottes zum Wohlgeruch werden, dann wird es nichts anderes geben, als dass wir die Menschen um uns herum anstecken mit diesem Geruch, mit diesem Wunsch und mit dem, dass sie dann auf uns zukommen. Und uns strahlt nicht der tolle Bernd, die tolle Susanne, sondern in uns strahlt der lebendige, leibhaftige Christus, weil Jesus in uns lebt, durch seinen Heiligen Geist. Das feiern wir in ein paar Wochen und da nur kurzer Teaser drauf hin. Und es gibt nichts Besseres als das, was Gott uns gegeben hat. Und das Schöne ist, Gott ist geduldig. Und das schreibt er auch in den Versen, wenn er sagt, Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Christus zusammen mit seinem Vater hatten die Menschen im Blick, die sie geschaffen haben. Und wenn es uns so schwerfällt, aus dieser Freude und Euphorie jetzt den anderen Menschen das weiterzugeben, weil wir sagen, naja, guck dir doch mal deren Lebensstil an, was ist es denn? Oder guck dir mal meine christlichen Brüder und Schwestern an, wie leben die denn? Das ist doch kein... Uns fällt es leichter, von uns auf andere zu schließen und das nicht Versöhnte im anderen zu sehen. Und lass uns da doch ganz kurz einfach auf Christus gucken. Wie hat er es gemacht? Was hat er uns vorgelebt? In den letzten Tagen, bevor es ans Kreuz ging, hat er Tischgemeinschaft mit seinem Verräter gehabt, hat Abendmahl mit ihm gefeiert, mit demjenigen, der ihn ans Kreuz bringen sollte. Er hat im Gespräch mit seinem Vater sowohl seinen Wunsch geäußert, das nicht tun zu müssen, und sich dennoch untergeordnet. Er hat seine Schwäche offenbart. Er hat gezeigt, dass er nicht der Größte ist. Und er hat sich erfüllen lassen von der Kraft des Geistes Gottes. Er hat Verrat, er hat Verurteilung, er hat Leid angenommen und ertragen. Und dann ist er ans Kreuz gegangen. Und indem er am Kreuz hängt, spricht er einem Menschen, der diesen Tod des Kreuzes verdient hat, die Erlösung zu. In dem schwersten Moment des Leidens spricht er einem Menschen die Erlösung zu. Während er am Kreuz hängt, haucht er auch einmal diesen Satz aus: Vater, warum hast du mich verlassen? Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Angst und diese Schwere, die in dieser Tat war, und doch hat er in diesem Moment einem anderen Menschen zur Ewigkeit verholfen. Und nach der Auferstehung begegnet er den Frauen, er begegnet seinen Jüngern, er investiert sich und er geht dann aber auch bewusst die Entscheidung ein, ich muss jetzt weg, damit einer kommen kann, der bei euch allen ist. Der nicht nur punktuell da ist, sondern der mit euch allen unterwegs ist. Er ist der Weg. Heute feiern wir diese Auferstehung. Heute feiern wir diesen Auferstehungstag. Und heute, und das ist das, was uns die Freude vermittelt, heute feiern wir, dass dieser Sieg sichtbar wird. Am Karfreitag war ja noch ein bisschen verschwommen, dieser Sieg. Und man hat diese große Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit im Blick. Am Karsamstag war es für die Juden am Schabbat klar, dass sie nichts tun, weil sie diese Sabbatruhe halten oder gehalten haben. Und am Ostersonntag kann man diesen Sieg förmlich sehen und schmecken. Der Sieg oder der Weg zum Sieg ging nur über das Kreuz. Wir haben das als Symbol genommen und ein Kreuz hier hingehangen. Und ich habe das Bild extra gewählt von der Statue, Jesus-Statue aus Rio, wo Jesus das nochmal symbolisiert, diese offenen Arme, aber trotzdem ist sein Körper wie ein Kreuz. Die größte Heilstat der Menschheit ging nur über den Weg eines verabscheuungswürdigen, eines schlimm diabolischen Todes über das des Kreuzes. Es war darauf angelegt, Menschen zu quälen. Und wir haben uns das Symbol der Schmach, haben wir uns genommen, weil Christus uns darauf zeigt, dass er alles besiegt hat. Dass er aus dem größten Niedrigkeit die schönste Hoheit gemacht hat. Das Kreuz, was die größte Schmach ausmacht, hat uns den leibhaftigen Sieg möglich gemacht. Das Kreuz, was für Tod und Verdammnis steht, hat uns ewiges Leben gebracht. Im Hebräerbrief stehen folgende Worte: An alle diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Doch keiner empfing von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Da ging es vorher um viele Glaubenshelden, um viele Menschen, die mit Gott von Adam, Abraham und so weiter gelebt haben. All diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude, doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit Besseres für sie vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen, das, was Christus geschaffen hat. Deswegen musste Christus auch ins Totenreich und da nochmal predigen. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in der wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er zur rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Wenn wir in einem Hochgefühl wie zu Weihnachten oder zu Ostern sind oder vielleicht auch zu Pfingsten, zu den großen Kirchenfesten der Welt, dann strömt eine Euphorie in uns, die will, dass wir jeden Tag das leben und das weitergeben und Menschen erreichen mit der Liebe Gottes. Und teilweise werden wir dann eingefangen von dem Alltag und dann brauchen wir diese Bibelstellen, die uns sagen, dass wir nicht müde werden sollen und nicht matt und ausgelaugt, sondern Christus hat so viel ertragen um unseretwillen, wollen wir mitleiden, wollen wir diesen Weg mitgehen. Wir müssen nie wieder an das Kreuz. Wir müssen diesen Tod nicht mehr sterben. Aber wir können uns jeden Tag neu dazu entscheiden, wie das Ein- und Ausatmen Gottes Kraft in uns einzuatmen und lebendig in den neuen Tag zu gehen, um dann Christus als den, der im Zentrum steht, zu verkündigen. Christus ist im Zentrum, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das feiern wir an Ostern, dass er diesen Anfang und das Gesetz und die Propheten vollendet hat und dadurch den alten Bund abgeschlossen und einen neuen Bund geschaffen hat. eine neue Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu kommen. Er ist das Licht der Welt. Und es gibt so viele schöne Aussprüche, die man über ihn sagen kann, die alle stimmen. Dieses schon vor Hunderten von Jahren im Alten Testament geschrieben worden sind. Wunderbarer Ratgeber, Friedefürst, all das stimmt. Willst du, will ich mich einreihen in diese Vielzahl von Zeugen, die aufgrund der Feierlichkeiten an Ostern, die aufgrund der Freude, die es am Ostersonntag gibt, indem man sich zuspricht, dass er wahrhaftig auferstanden ist, wollen wir in diesem Reigen, in dieser Vielzahl der Zeugen auftreten und uns gegenseitig ermutigen, damit auch noch viele Menschen mit und nach uns diese Freudenbotschaft empfangen und ihr Leben Christus hingeben? Ich will das und ich wünsche mir das so für uns. Ich habe uns zum Abschluss so 4 Punkte mitgegeben, die uns helfen können, diese Kraft im Alltag mitzunehmen. Lass uns gemeinsam den Blick auf Jesus richten, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das hilft uns schon rein physisch, wenn wir unseren Blick gen Himmel heben. Dann haben wir ihn im Zentrum und wir können so viel Unnötiges um uns herum ausblenden. Und dann wie das Ein- und Ausatmen, wie Luft, die wir brauchen, die uns schwerfällt, wenn wir unter den Masken atmen müssen. Lass uns seine Kraft in uns aufnehmen und uns erfüllen lassen. Wie von einem frischen Atem, wenn man aus einem stickigen Keller oder so kommt. Du kommst raus in die frische Luft und atmest erstmal ein. Wie wohltuend ist das? Und dann lass uns verstehen, dass wir nicht an Ostern stehen geblieben sind, sondern das, was danach kam, was uns sein Geist geschenkt hat, der uns die Kraft gibt, den Alltag zu leben und nicht nur von Sonntag zu Sonntag zu sein, unterwegs zu sein und zu atmen und zu leben, sondern im Leben und lebendig durch seinen Geist in dauerhafter Beziehung zu ihm. Und wenn wir das schon mit uns tun, dann werden wir was verändern und dann können wir uns aufmachen, anderen Menschen zu helfen, ihren Blick zu heben zu Christus. Das Kreuz in den Fokus zu nehmen und das gerade an Ostern. Ich freue mich darauf, wenn wir gemeinsam in versöhnter Verschiedenheit mit allen Christen weltweit, vielleicht fangen wir erstmal mit unseren Brüdern und Schwestern in Haiger an, dass wir da gemeinsam auf Christus hinweisen. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du es möglich gemacht hast, dass wir mit dir leben können. Ich danke dir, Vater, dass du den Weg frei gemacht hast, dass wir wieder in Beziehung zu dir leben können, durch Jesus Christus, deinen Sohn. Und Jesus, du bist auf diese Welt gekommen, in den ärmsten Verhältnissen. Du hast hier gelebt wie einer von uns. Du hast alles durchgemacht, was wir durchgemacht haben. Gefühlsschwankungen, du hast Hunger und Durst und Schlafen und Müdigkeit und Wachheit und Arbeit, alles gemacht. Und dann hast du dich 3 Jahre investiert. Und dann hast du den schwersten Gang, bist du angetreten, den es für einen Menschen und für Gott selbst nur gab, sich komplett selbst hinzugeben. Danke dafür. Danke, dass wir heute diese Auferstehung feiern können. Danke, dass wir diese Freude feiern können, dass du den Sieg errungen hast und dass wir am Ostersonntag diesen Sieg sichtbar erlebt haben. Dass wir in der Hoffnungslosigkeit und Verlorenheit des Karfreitags ja nicht stehen bleiben mussten, sondern in den Sieg des Ostersonntags, der visuellen Befreiung gehen konnten. Danke, dass wir das heute feiern dürfen mit dem kompletten Überblick. Und lass uns daraus die Kraft schöpfen, aus der Beziehung zu dir, jedem Menschen, dem wir begegnen, jedem Menschen, mit dem wir arbeiten, mit dem wir in der Schule sind, mit dem wir unterwegs sind, diese Liebe weiterzugeben. Nicht mit großen Parolen und Botschaften, sondern mit punktuell guten Nachrichten. Und vor allen Dingen durch unser Leben, was erfüllt ist, durch deinen Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst und uns bestätigst, dass wir Kinder Gottes sind. uns jeden Tag neu die Kraft gibst, dich zu verkünden, dein Reich weiterzubauen und die Botschaft der Rettung weiterzugeben. Danke für diesen Ostersonntagmorgen. Amen.